Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Neue Woche, neue Folge und wie immer nicht alleine. Und mit dabei mal wieder zwei, die wir schon lange nicht mehr gehört haben. Einmal der Alex. Hi Alex.
Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend.
Und der Simon. Hi Simon.
Servus.
Und Lars ist auch wieder mit dabei. Hi Lars.
Ja, moin.
Gut, letzte Woche gezockt, da gab es viele Spiele. Diese Woche gibt es unser neues Format oder kürzlich eingeführtes Format, Viel gewinnt. Wir sprechen über vier Spiele, so ein bisschen intensiver und haben immer so ein Oberthema zu diesen vier Spielen. Und diesmal ist es Custom Dice, also Spiele, wo irgendwie nicht der Standardwürfel mit diesen Pips drauf ist, 1 bis 6, sondern irgendwas Außergewöhnliches. Dazu zählen auch irgendwie, jetzt so ein W10 oder sowas, ist auch ein Standard-Dice für unsere Auswahl jetzt gewesen. Gut, aber davor eine kurze Feedback-Runde, wie immer, bis zur Folge 100. Es ist nicht mehr so lange, es ist jetzt Folge 97, jetzt bald geschafft. Wir haben nur noch ganz wenige bis wir die 200 Listeneinträge von euch haben. Also haut noch mal ein bisschen was raus. Das wäre super cool, wenn wir die 200 knacken würden. Aktuell sieht die Top 100, die da entstanden ist, wirklich sehr spannend aus. So als kleiner Spoiler oder als kleiner Teaser. Alle anderen außer mir wissen nicht, wie die aussieht. Das wird alles erst in der Folge ja entstehen. Daher, teilt er gerne noch was mit. Dann kam letzte Woche oder nach der letzten Folge die Frage von Boardgame Pizzi. Und lustigerweise hatte Lars die gleiche Frage aufgestellt. Wie wählt der Dirk denn immer das Stück aus, was nach dem Abspann kommt? Das hätte für ihn meist keinerlei Belang oder Bedeutung zu der Folge.
Danke, Pizzi. Wir sind Brüder im Geiste.
Genau.
Danke. Ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich habe mich so dumm gefühlt.
Nee, alles gut, Lars. Ich fand es auf jeden Fall geil, weil du hattest es halt den Tag davor genauso gefragt. Ja. Also, wie wählst du das aus, Dirk? So, das möchte ich kurz darlegen. Also meistens einfach, letzte Folge war ja so ein No-Brainer, weil du hattest ja die Steilvorlage gegeben, dass Earthbound Rangers dich immer an so einen 80er Cartoon erinnert. Und dann habe ich ja Captain Planet Intro genommen.
Sehr gut.
Das passte dann ganz gut. Ansonsten ist es irgendwas, wo ich denke, da ist mir in der Folge irgendwas hängen geblieben. Da fällt mir spontan was zu ein und das nehme ich dann. Meistens würde ich behaupten, ist die, wenn man ganz stark um die Ecke denkt und so denkt wie ich, kommt man vielleicht drauf. Muss aber nicht. Also es hat in der Regel keinerlei besonders starken Belang da an der Stelle. Also daher brauchst du dich dumm fühlen, Lars. Ich mache das so frei Schnauze, worauf ich gerade Bock habe und was vielleicht passen könnte irgendwie.
Ja, alles gut.
Es ist ja auch mehr so als Gag gedacht. Und manchmal passt es halt super gut, wie letzte Folge, würde ich sagen. Und manchmal ist es mehr so, okay, ich habe das jetzt angefangen, ich muss das jetzt weitermachen.
Ja, aber es sind halt immer alle, die dann sagen so, hä, wieso, war doch ganz klar, was du dabei gedacht hast. Und so, und ich stehe immer so, ja, okay, verdammt.
Ja. Ja, die anderen Kinder verstehen das halt.
Ja.
Ob das immer alle sind, Lars, weiß ich auch nicht.
Meine Mama hat auch immer gesagt, dass ich was ganz Besonderes
bin. Ja, meine Mama hat immer gesagt, ich bin einfältig und einzigartig und wertvoll. Ja.
Gut, das zur Feedback-Runde und dann kommen wir zur Frage der Woche und da haben wir uns überlegt, passend zum Thema, welches Spiel sollte den Würfel haben, was aktuell keine Würfel hat? Simon, deine erste Nennung.
Ja, nachdem ich erst kurz vor der Folge hier konfrontiert wurde mit dieser Frage, war ich ganz spontan und habe mir gedacht, bei Wasserkraft, statt dass vorher schon bekannt ist, wie viel Wasser fließt, wäre es doch eigentlich ganz witzig, man würfelt es einfach aus.
Sehr gut, ja. Lars, bei dir?
Ja, ich habe mir überlegt, Marvel United könnte vielleicht noch Würfel gebrauchen. Da wird zwar alles schön mit Karten gesteuert, aber wenn man das so ein ganz bisschen tweakt und vielleicht noch was hinzufügt, dass es irgendwelche Proben gibt, die man noch absolvieren muss, um irgendwelche Karten zu spielen zum Beispiel oder ja, sowas irgendwie, ob die Karte, die man gespielt hat, ob die zum Beispiel nur eine halbierte Wirkung hat oder ob oder dass man, wenn man die Minions angreift, dass man dann auswürfelt, wie viel Minions man wegnimmt oder irgendwie sowas.
Ja, finde ich cool.
Und Alex, das ist jetzt auch gefreestyled, ne? Also das ist, war jetzt nicht groß durchdacht, muss ich zugeben.
Das muss auch gar nicht immer sein, Lars.
Ja, ja.
Du hast nur keinem verraten, dass wir das immer so freestylen. Und Alex, was, wo hättest du gern Würfel bei?
Ja, bei mir ist es tatsächlich ein Zufall, dass ich tatsächlich auch schon vorher mal bei diesem Spiel drüber nachgedacht habe. Und zwar bei Blood Rage könnte ich mir voll gut, doch, dieses Spiel, was ich ganz selten spiele, könnte ich mir total gut Würfel vorstellen, nämlich dass anstatt der festgesetzten Stärkewerte der einzelnen Einheiten man dann pro Stärkewert einen Würfel bekommt. Dann gibt das Ganze nämlich irgendwie nochmal so einen Twist, wenn dann irgendwie 3 gegen eine Einheit stehen und man hat dann 6-2 Stärke, dann kann es aber trotzdem sein, dass dieser eine Krieger halt so stark ist, dass er die anderen halt über den Haufen kachelt und diese Power-Up-Karten oder diese Stärkekarten, die man hat, die kommen dann obendrauf nochmal. Die geben einem dann keine Würfel, aber tatsächlich habe ich ja schon drüber nachgedacht, ob man so eine Variante nicht einfach mal spielt, weil ich glaube, das würde das sehr witzig machen und zu noch mehr Aufstehmomenten führen am Tisch, weil die einzigen Aufstehmomente hast ja wirklich bei den Karten, die du nicht vorhersehen kannst. Und wenn du dann aber noch diese unvorhersehbaren Würfel mit reinbringst, ich glaube, das könnte noch ordentlich Würze in das Spiel geben.
Ja, ich sehe es schon vor mir. MB präsentiert Risiko Blood Rage Edition. Das wäre schon was. Wäre cool.
Blood Rage, das Würfelspiel.
Fände ich gut.
Sehr cool. Würde dann Tsukuyomi nehmen. Das ist ja auch so ein, ja, noch weniger glückslastig oder unvorhersehbar, was da passiert, als bei Blood Rage, weil man sehr aussucht, was die Gegenreaktion ist. Aber auch da, könnte ich mir vorstellen, dass so der ein oder andere Würfelwurf da noch so ein bisschen Zunder reinbringt, weil und das ist im Grunde das gleiche wie bei Wasserkraft, finde ich. Auf der einen Seite ist es ja toll, dass alles so vorhersehbar ist und vorherberechenbar ist, aber dieses so ein bisschen Unvorhersehbarkeit dazu und wenn es thematisch vielleicht sogar auch irgendwie reinpasst, macht das Spiel nicht zwingend schlechter. Sonst kann ich einfach Schach spielen, ne? Wenn ich das gar nicht will.
Alles andere ist Schach.
Richtig. So, nun aber zu den Spielen, wo Würfel bei sind, mehr oder weniger tolle Würfel, die wir uns euch dann jetzt nur mal hier so ein bisschen vorstellen wollen. Und auch da fängt der Simon an. Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ich habe zwar jetzt nicht unbedingt das klassische Würfelspiel, aber ich bin der Meinung, der Würfel nimmt am Schluss eine wichtige Rolle ein. Deswegen habe ich mich für Pen-M entschieden. Ein Spiel von 2020. 2 bis 4 Spieler und ich sag's gleich dazu, fangt's mit 2 Spielern erst gar nicht an. Ab 3 Spieler wird's eigentlich erst interessant, ab 4 Spieler macht's richtig Laune. Um was geht's bei Pan Am? Jeder von uns hat eine kleine Airline und mit dieser Airline möchte er Routen auf der Weltkarte legen. Die er mit seinen Flugzeugen befliegt, hat eine etwas gewöhnungsbedürftige Ansicht der Weltkarte, weil es nicht so die klassische ist, wie man sie jetzt praktisch aus dem Unterricht kennt, sondern sehr verschoben, was glaube ich halt daran liegt, dass man halt diese Flugrouten besser einzeichnen konnte. Wie gehe ich in dem ganzen Spiel jetzt vor, dass ich Routen baue? Ich habe 5 verschiedene Aktionen, in denen ich meine Arbeiter einsetze. Mit einer Aktion kann ich mir einen Flughafen holen. Den Flughafen nehme ich und setze ihn auf irgendeine beliebige Stadt, was mir Landerechte verschafft. Landerechte sind dann wieder wichtig, damit ich praktisch eine Flugroute von A nach B machen kann. Die zweite Möglichkeit, wo ich einen Arbeiter einsetzen kann, ich kann mir direkt Karten von einzelnen Städten holen, die in der Auslage liegen. Diese Karten brauche ich, damit ich praktisch jetzt meinetwegen in New York Landrechte bekomme. Ich kann aber auch eine Karte von New York für andere Zielorte mit der gleichen Farbe nehmen. Also es gibt unterschiedliche Farben je nach Kontinent, damit ich da Landerechte bekomme. Und die nächste Einsatzmöglichkeit, die ich habe, wäre für Flugzeuge, dass ich mir größere Flugzeuge kaufe, um längere Routen bedienen zu können. Die nächste Möglichkeit wäre, Arbeiter einzusetzen, damit ich Routen überhaupt planen kann. Die Routen sind eigentlich so das Herzstück, weil ich möchte ja nachher meine Routen haben, damit ich die an PanAm verkaufen kann, weil PanAm wird am Ende der Runde expandieren. Und die letzte Möglichkeit, die ich habe, ich kann einfach einen Arbeiter einsetzen und mir eine Directive Card holen. Die Directive Card bringt mir in der Regel in irgendeiner Phase des Spiels einen Bonus, sei es jetzt in der A, B, C, D, E Phase, kann ich die ausspielen und ich kann dann meinetwegen umsonst eine Route legen oder ich kann umsonst ein Flugzeug upgraden oder habe andere Möglichkeiten. Und die Besonderheit bei der letzten Einsatzmöglichkeit, alle Arbeiter, die auf der letzten Möglichkeit eingesetzt wurden, dürfen in der nächsten Runde vor dem Startspieler die Arbeiter, die sie eingesetzt haben, auf ein freies Arbeitereinsatzfeld setzen. So. Weil das Ganze kein einfaches Arbeitereinsatzspiel sein möchte, hat man dem Ganzen einen Beat-Mechanismus spendiert. Das heißt, ich setze nicht einfach nur plump meinen Meeple ein und bekomme dann für drei Geldeinheiten diesen Flugplatz, sondern der nächste Spieler, der kommt, kann einfach sein Meeple eins höher einsetzen, bezahlt dann sechs Einheiten und schmeißt meinen wieder raus. Das Ganze geht bis in der Regel fünf Einsatzfelder. Das heißt, die anderen Spieler können mich immer wieder überbieten. In der Routenphase versuche ich dann halt möglichst lukrative Routen zu setzen. Und jetzt kommt der Würfel ins Spiel bei diesem Spiel. Am Ende, wenn alle Spieler mit ihren Zügen durch sind, expandiert PanAm. Sie fangen an in Miami und mit diesem Würfel wird dann anhand von Symbolen auf diesem Würfel, da gibt es unterschiedliche Routen. Es gibt eine Asienroute, die ist gepunktet. Es gibt eine Amerika-Route, die ist mit Quadraten versehen. Und es gibt eine Pazifik-Route, die ist mit so Rautensymbolen versehen. Und dann gibt es halt noch ein PanAm-Logo und wenn das PanAm-Logo gewürfelt wird, kann jeder Spieler eine beliebige Route an PanAm verkaufen. Und auf die Art und Weise breitet sich dann PanAm über den Spielplan aus. Und die Spieler, die halt gut gebaut haben und gut spekuliert haben, die können halt dann ihre Routen für einen entsprechenden Preis verkaufen. Und das Ende vom Spiel ist, oder das Ziel des Spieles ist letzten Endes, dass ich das Geld, das ich eingenommen habe, am Schluss dann in Aktien von PanAm investiere und wer am Schluss die meisten Aktien von PanAm hat, der gewinnt.
Okay.
Ja. Kurz und detailliert.
Sehr schön. Also ich habe das Spiel auf jeden Fall, es hat ja so ein relativ, es hat halt das PanAm-Logo, das ist ja so ein relativ prägnantes Logo, ne, als Cover. Genau, gezockt habe ich es noch nie, aber ich habe immer mal wieder irgendwie so ein Auge drauf geworfen, aber es klingt ganz cool, vor allem mit diesem Beat-Mechanismus, bringt da so einen kleinen Twist rein, habe ich das Gefühl, in diesen normalen Arbeitereinsatzkampf. Das heißt, wir gehen erst durch und dann am Ende kriegst du mein Geld dann wieder zurück, wenn ich das erste
Mal reingesetzt? Du zahlst erst am Ende. Also Okay. Jeder, erst wenn alle ihre Arbeiter eingesetzt haben, ist praktisch die Arbeitereinsatzphase beendet. Und dann wird es von Feld A nach E praktisch durchgemacht. Also zuerst kriegst du deine Tower, dann darfst du dir die Landekarten, die du ersteigert hast, nehmen, dann darfst du dir deine Flugzeuge nehmen, dann kommen die Routen dran. Und bei Routen ist es halt so, da gibt es, glaube ich, die meisten Einsatzfelder mit sechs Feldern. Das heißt, du kannst auch mehrere Arbeiter auf Routen legen. Und die letzte ist halt diese Directive, wo du halt die Karte bekommst, aber der Arbeiter, den du da geparkt hast, den darfst du halt in der nächsten Runde noch vor dem Startspieler dann einsetzen.
Ah, okay. Das heißt aber, die Arbeiter kriege ich nicht zurück, wenn ich überboten werde. Die stehen dann da, ne?
Nee, die kriegst du wieder zurück und die kannst du, also ich habe jetzt zumindest nichts Gegenteiliges gefunden. Wir haben es immer so gespielt, du darfst sie dann auch wieder einsetzen neu.
Okay. Genau.
Und so bieten sich halt neue Möglichkeiten. Und wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst und du sagst, ich will unbedingt die Landerechte haben für New York, dann musst du halt den vollen Preis gehen. Du musst halt auf neuen gehen, dann kann dich auch keiner mehr überbieten.
Ja, verstehe.
Oder wenn das du heißt, unbedingt jetzt den Chat haben willst, weil du halt eine Strecke hast, wo jetzt meinetwegen China mit Amerika verbindet, dann musst du halt die Maximalsumme bieten, damit dir halt kein anderer den Chat vor der Nase wegschlappt.
Ja, okay,
genau. Verstehe. Das Schöne an dem Spiel ist, wenn du jetzt meinetwegen auf eine Stadt geboten hast und du kannst diese neuen Geldeinheiten nicht bezahlen, dann war der Zug praktisch umsonst. Du musst aber trotzdem alles Geld bezahlen, was du noch gehabt hättest. Also du musst auch noch so eine Strafe zahlen, dass du halt nicht umsonst hier das Ganze hochbietest. Das hatten wir jetzt ein einziges Mal, dass sich einer halt verzockt hat, weil er unbedingt möglglichst viel machen wollte.
Und okay, das heißt, du kannst nicht die Leute einfach da ausbremsen, sondern du musst das schon bezahlen. Kriegt das dann der zweite oder ist es einfach dann weg?
In dem Fall ist es dann einfach weg.
Ah, okay.
Boah, das klingt aber so, als wenn man sich einmal verspekuliert, dann ist man ganz schön hinten dran, oder? Wenn dann auch das ganze Geld noch weg ist.
Also sagen wir mal so, es kommen auch noch zusätzlich pro Runde kommt eine Eventkarte. Die Eventkarte ist aus dem Grund wichtig. Es passiert immer irgendein Ereignis, meistens eigentlich zum Positiven. Also jetzt kann sein, in der ersten Runde wird eine Eventkarte umgedreht und heißt, Pan Am expandiert einmal entlang der Pazifik-Route und zusätzlich wird nochmal der Würfel gewürfelt. Also das heißt, wenn du auf die Pazifikroute gegangen bist, dann hast du schon mal Kohle sicher. Und es ist auch nicht so, dass die immer nur eine Strecke kaufen. Die kaufen in der Regel meistens zwei Strecken ab. Das heißt, wenn du nicht ganz irgendwo in Timbuktu gebaut hast, sondern halt um Miami rum, dann wirst du auch relativ schnell was verkaufen und Geld bekommen. Und dann liegt's halt an dir. Das kenne ich noch von Tinner's Trail. Das ist auch so, dass du deine Kohle am Ende von der Runde praktisch dann halt in Siegpunkte investieren kannst. Bei Pan Am ist halt so, dass du halt dann in Aktien investierst. Genau, das ist der nächste Punkt. Du kannst auch, wenn du praktisch nicht bezahlen kannst, kannst du auch Aktien wieder abgeben. Allerdings, glaube ich, zwei unterm aktuellen Kurs. Und der Kurs wird halt auch jede Runde mit dieser Ereigniskarte festgelegt, ob die Aktien jetzt günstiger werden oder teurer werden. Und dann gibt's halt Karten halt, wo wir hatten jetzt zum Beispiel in der allerletzten Runde als Ereigniskarte, dass Pan Am alle Routen für uns aufkauft. Mhm. Da hat jeder nochmal Dick Dreibach gemacht, da hätte ich fast noch verloren, also mein Vorsprung verloren am Schluss, weil die anderen dann ihre lukrativen Strecken alle noch weggekriegt haben. Ich habe dann aber mal durchgeguckt, also das war tatsächlich die einzige Karte, wo das der Fall ist, dass Pan Am alle Strecken aufkauft. Bei allen anderen geht entweder noch der Aktienkurs nach unten oder ja, ach genau, und zeitgleich ist noch der Aktienwert auf 11 gestiegen, also auf Maximallevel. Das heißt, du hast zwar alle Strecken verkauft gekriegt, aber es war halt schwer, sich nochmal viele Aktien zu kaufen. Ich hatte halt das Glück, ich hatte in der Runde vorher gedacht, ach komm, ich habe noch ein bisschen Geld übrig und habe spekuliert und habe mir einfach nochmal zwei Aktien geholt. Und letzten Endes habe ich mit einer Aktie Unterschied gewonnen. Also.
Okay, also
klingt jetzt für mich aber auch so, als ob der Würfel an sich da nicht so im Vordergrund steht.
Wie gesagt, er entscheidet halt, wie Pan Am expandiert. Und wenn Pan Am halt nicht so expandiert, wie du das haben möchtest, du hast keinen anderen Einfluss drauf, wie die sich ausbreiten. Also von daher würde ich schon sagen, ist schon ein zentrales Element.
Außerdem ist das Thema ja eigentlich, ich glaube, das hat Dirk auch nicht ganz klar gesagt, das Thema ist ja nicht Würfelspiele, sondern nicht Custom klar. Dice.
Ich hab auch nur angemerkt, dass das nicht der Main-Mechanismus.
Nee, natürlich. Also,
das stimmt.
Aber ich hätte dich jetzt mit 50 anderen Euros langweilen können.
Es ist ja ein Custom Dice. Es ist ein sechsseitiger Würfel, aber der hat halt nicht 1 bis 6 als Zahlen oder so da drauf. Ne?
Aber wie geht's dir denn dabei? Also bei so einem, also wenn du so einen Würfel wirfst. Wie fühlst du dich dabei bei so einem Euro-Game?
Ich zitter schon.
Simon hat sich ja eben gewünscht, dass bei Wasserkraft ein Würfel dabei ist.
Ja. Bei Wasserkraft wäre es halt mal echt witzig. Wenn du da hier immer weißt, wie viel Wasser fließt, ist das ja. Aber
kann man so angenommen,
du machst jetzt hier so wie bei Gloomhaven, du haust deine Super-Kombo raus und ziehst halt einfach die Null.
Ist halt doof, ne?
Ja, das Wetter macht ja auch nicht immer mit, ne?
Ja, manchmal regnet es halt einfach mehr. Da drüben
regnet es mehr.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool.
Ein schönes, kleines Spiel und nicht allzu teuer.
Ja, und spielt sich so in den 60 Minuten, die es angegeben ist bei BGG, so in im Groben und Ganzen?
Also ich habe es jetzt letzte Woche mit zwei wenig Spielern gespielt und wir waren mit Regelerklärung nach zwei Stunden fertig. Okay. Und wir haben uns echt Zeit gelassen und nebenher noch geplaudert. Und
das ist doch schön. Ja. Also und auch geht nebenher plaudern quasi, kann man mit.
Ja. Cool. Und es sind halt auch so die, nein, du hast mir jetzt nicht die Strecke geklaut, Momente dabei. Also ja schon auch. Und deswegen sage ich, je mehr Spieler sind, desto konfrontativer wird es halt auch.
Cool.
Map halt.
Klingt auf jeden Fall cool. Schöner Pick, Simon, an der Stelle. Vielen Dank.
Das Material sieht ja auch echt, echt ansprechend aus.
Ja. Die Landkarte ist echt ein bisschen weird.
Ja, ja, aber da gewöhnst du dich auch den ganzen Abend nicht dran.
Ist das irgendwie eine anerkannte Projektion der Welt oder ist das einfach irgendwie da drauf geschoben?
Wir könnten mal bei Prospero Hall anfragen, was sie sich dabei gedacht haben.
Wir reichen das vielleicht nach oder jemand weiß es sogar von euch da draußen. Könnt ihr euch
gerne also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sie halt Miami möglichst zentral haben wollten, weil das ja der Ausgangspunkt ist.
Ja.
Miami liegt so in der mittleren rechten Hälfte von dem sechsteiligen Brett. Dass das vielleicht mit der Grund war, aber ja, die Weltkarte ist schon sehr verrückt.
Definitiv. Gut, aber ja, schönes Spiel, Pan Am, für alle, die ein Arbeitereinsatzfeld mit Beat-Mechanismus und so ein bisschen mehr Konfrontation suchen. Schaut da doch mal einen Blick drauf, werft da mal einen Blick darauf. So, sorry. Gut, und Lars, dein Pick hat auch Custom Dice und die spielen da auf jeden Fall eine auch sehr zentrale Rolle.
Ja, absolut. Mein Pick ist King of Tokyo. Können sich vielleicht einige schon gedacht haben, habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet hier. King of Tokyo hat wundervolle, schwere, riesengroße Custom Dice. Meiner Meinung nach auch die coolsten Würfel, die ich bis jetzt so in der Hand hatte. Das Spiel selber ist halt so ein Beat'em-up, könnte man fast sagen. Also man spielt es gegeneinander. Ich würde sagen, ab 4 Spieler macht es erst richtig Spaß. Jeder der Spieler übernimmt die Rolle eines klassischen Monsterfilm-Monsters sozusagen. Also es gibt so King Kong und Godzilla ganz klassisch. Dann gibt es so einen riesigen Killer-Roboter und ein Wesen aus dem Meer und dergleichen. Irgendwelche außerirdischen Pflanzen. Es gibt einen riesigen Säbelzahntiger. Es gibt Cyber Kitty, Cyber Bunny. Also ganz viel verschiedene Sachen. Es gibt insgesamt auch, also es gibt nicht nur das King of Tokyo Spiel, was erstmalig 2011 erschienen ist. Davon gab es auch noch eine zweite Auflage, die ist ein bisschen später gekommen. Dann gibt es eine Dark Edition, die ist 2020 rausgekommen. Da habe ich auch ein Video damals zugemacht. Und ganz neu jetzt oder relativ neu vom letzten Jahr ist King of Monster Island, wo die Spielwelt nochmal erweitert wird. Da geht's von Tokio auf eine große Insel. Dann gibt es noch King of New York. Und es gibt nochmal so eine große Gesamtbox, das ist die Monsterbox. Da ist aus verschiedenen Spielboxen und Erweiterungen so eine Mischung drin. Die Würfel, wie gesagt, sechsseitige Würfel im Grundspiel. Und dann, ja, was kann man noch dazu sagen? Es gibt 16 Erweiterungen, die teilen sich nochmal so auf in so Extra-Packs mit extra Regeln und Monster-Packs mit neuen Monster-Charakteren. Und da sind auch immer noch mal andere Custom-Dice drin, wie zum Beispiel ein D4 oder ein D12. Und Promokarten gibt es wohl auch noch. Genau, aber jetzt bin ich weg davon gekommen, worum es sich in dem Spiel überhaupt dreht. Also, jeder Spieler spielt so ein Monster. Und im klassischen King of Tokyo geht es darum, praktisch Last Man Standing zu sein oder eine gewisse Anzahl von Siegpunkten zu erreichen. Das schafft man, indem man entweder so kleine Aufgaben löst, die man über Ereigniskarten ziehen kann, oder eben indem man sich in Tokio aufhält und die Stadt verwüstet. Tut man das, geht man nach Tokio rein und verwüstet die Stadt, dann sind die anderen Monster ein bisschen neidisch. Die würden auch gerne Wolkenkratzer und Autos verschlingen. Und deswegen hauen sie einem auf die Mütze. Das macht man dann mit diesen Würfeln. Man würfelt Reihe um und die Würfel werden praktisch so wie bei so einem Kniffel gesammelt. Man darf dreimal würfeln, es sind sechs Würfel. Nee, fünf, Entschuldigung, es sind fünf Würfel. Und da kann man sich dann Symbole raussuchen. Es gibt einmal so eine Pranke, damit greift man dann eben an. Dann gibt es ein Herz, damit kann man sich heilen. Und dann gibt es noch so einen Energieblitz. Und damit kann man Energie aufladen. Die kann man dazu benutzen, um so Ereigniskarten oder auch Handkarten zu kaufen, die man dann einsetzen kann, um Ausrüstung anzulegen oder Fähigkeiten zu erlangen. Ja, und dann, wenn man mit seiner Kombination zufrieden ist oder eben das dritte Mal gewürfelt hat, dann wird der Wurf ausgewertet. Dann werden die Pranken zusammengezählt und wenn man sich außerhalb von Tokio befindet, bekommt derjenige Spieler in Tokio den Schaden. Befindet man sich in Tokio, bekommen alle Monster, die draußen sind, den Schaden. Eine Besonderheit ist noch, dass man in Tokio nicht heilen kann. Aber jedes Mal, wenn man eine Runde in Tokio beginnt, bekommt man Siegpunkte dafür. Wenn man reingeht nach Tokio, bekommt man auch erstmal welche. Ja, und dann eben, je länger man drin bleibt, desto mehr Schaden bekommt man natürlich. Aber eben auch desto mehr Siegpunkte. Ja, und für uns in unserem Freundeskreis ist das ein richtig cooles Spiel, um einen Spieleabend zu beginnen oder ihn zu beenden. Oder zwischendurch mal wieder ein bisschen Energie aufzufüllen, sich so ein bisschen wieder aufzupushen, denn wir spielen das sehr kompetitiv. Da passiert es schon mal, dass sich drei auf einen stürzen und der direkt eliminiert wird unter einem lauten Geschrei und Gejubel und mit sehr viel Häme. Und Tränen gibt es dabei zum Glück nicht. Wir sagen immer, was im Spiel passiert, bleibt auch im Spiel. Und das Spiel ist auch sehr schnell durchgespielt unter Umständen. Also man kann sich da richtig schön 20 Minuten auf die Fresse geben und dann ist meinetwegen auch noch mal eine neue Runde starten. Ja, und das Ganze hat es zu einem Lieblingsspiel von mir gemacht, würde ich so sagen, ist auch in meinen ewigen Top 5 so mit drin, auch in meiner Top 10, die ich natürlich für unsere Top 100 abgegeben habe.
Oh, jetzt spoilert der hier.
Ja. Ja, also wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, da sage ich nie Nein zu, wenn jemand fragt, ey, wollen wir noch eine Runde King of Tokyo spielen? Und ja, Richard Garfield hat's gemacht. Und das, für mich ist es immer so ein Ding, Richard Garfield-Spiele, die kriegen von mir immer einen sehr, sehr großen Bonus erstmal, weil ich einfach Magic the Gathering komplett feiere. Ja, und bei King of Tokyo hat er mich da auch nicht enttäuscht.
Ja, also ich würde auch sagen, Lars, King of Tokyo ist sicherlich so ein Spiel, da kannst du nicht wirklich was mit falsch machen, ne? Das ist auch ja vom Kostenfaktor her so überschaubar. Das geht, kannst du ja immer zocken. auch mit Leuten, die eigentlich, das ist ja fast schon als Partyspiel, kannst du das machen.
Ja.
Wenn du sagst, irgendwie abends sitzt du da zusammen und sagst, ach guck mal hier, was hast du für lustige Boxen im Regal stehen? Ach komm, wir holen King of Tokyo raus. Das hast du super schnell erklärt und zur Not kannst du diese Ereigniskarten, die du beschrieben hattest, ja auch weglassen. Da gibt es die halt nicht. Da muss da sich keiner durchlesen und du haust ja einfach nur auf die Mappe und sammelst Punkte.
Ja, immer vom Eurogamer gefragt, gibt es eigentlich auch so eine Art, eine kleinere Version, sage ich jetzt mal. Weil das ist schon eine Normalboxengröße, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Nee, das ist eine etwas kleinere.
Ist das eine kleinere, echt?
Ja, die ist etwas kleiner als die Standardbox, oder Lars? Okay.
Doch, nicht wahnsinnig kleiner, aber ja.
Okay. Aber gut für den Schwab, der brauchst du kein Inlay. Das ist schon...
das Inlay ist prima, das kann man drin lassen.
Ich hätte auch eine Dübelbox rein, so ist es. Kriegt jeder Würfel ein eigenes Fach.
Ich spiele das auch schon mit dem kleinen Wikinger, der hat das auch schon für sich entdeckt, jetzt mit 6 Jahren oder schon mit 5 haben wir das gezockt und da haben wir das dann auch so gemacht, dass wir die Blitze halt dann einfach weggelassen haben und haben gesagt, wenn du einen Blitz würfelst, würfelst du einfach nochmal.
Ja.
Und aber wenn er jetzt, kommt er jetzt in die Schule und wenn er dann lesen kann, dann können wir das auch mit den Blitzen spielen. Und der hat er auch, wobei die Gefahr bei Kindern natürlich gerade bei dem Spiel immer ist, dass dann irgendwann die Lust nicht mehr so da ist, wenn man irgendwie die 5. Runde auf die Mütze gekriegt hat. Und nee, ich gehe aber nicht aus Tokio raus. Ja gut, dann kriegst du halt nächste Runde wieder auf die Mütze. Also trotzdem findet er die Monster cool. Und das ist ja auch wirklich fast schon kindgerecht gestaltet. Also das ist ja echt mit den Tierchen da, das ist schon cool.
Definitiv. Auf jeden Fall, ich glaube, also King of Monster Island ist ab 10. Die Community auf BGG sagt, King of Tokyo ist ab 6. Also würde ich so unterschreiben. Ja, mit Kindern muss man ja auch nicht zu hart ins Gericht gehen.
Klar, muss er von vornherein lernen. Auch.
Muss man nicht, kann man aber. Ganz genau. Ich würde es auch machen. Ja, und es gibt halt auch echt viele verschiedene Würfel da drin. Es gibt im Grundspiel gibt es einmal die Standardwürfel, das sind so, die sind schwarz mit so einem richtig geilen, fast schon Neongrün. Und das ist so eine Farbkombi, müsst ihr euch vorstellen, die klassische Monster-Drink-Dose. Hm. Und finde ich einfach mega, diese Farbmischung.
Ja, die Würfel sind wirklich richtig, richtig cool.
Ja.
Die erste Frage von meinem Sohn war, ob das denn auch im Dunkeln leuchtet. Weil das ja fast schon so aussieht wie dieses fluoreszierende Zeug.
Ganz genau. Ne? Und dann gerade noch die, dann gibt es so 2 extra Würfel. Es gibt eine Karte, da bekommt dein Monster einen extra Kopf und dann kriegt man einen Würfel dazu. Und diese extra Würfel sind in dem Fall dann neongrün mit schwarzen Symbolen. Dann gibt es diese Halloween-Erweiterung. Da kann man dann erstmal, gibt es das Zusatzmonster Jack-O-Lantern in riesig. Sieht super cool aus. Und 6 neon-orangene Würfel mit schwarzen Symbolen, die auch richtig gut aussehen. In der Dark Edition, da haben sie so rauchig durchsichtige, also so, ja, nicht wirklich durchsichtig, aber so rauchig transparente Würfel genommen, die auch sehr stark aussehen. Da gibt's dann, die sind in so einem dunklen Grau und die extra Würfel für die extra Köpfe sind in so einem Gelb. Aber es ist sehr cool. Und bei King of Monster Island gibt es noch so etwas kleinere rote Würfel mit mehr Symbolen pro Seite teilweise auch. Und die sind halt rot, genau.
Ja, auf der Black Edition hatte ich tatsächlich auch geschielt, aber dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der Preis mir einfach nur für ein anderes Design, der war mir dann einfach zu hoch.
Es gibt ja noch die extra Regel dabei. Da gibt es ja noch diese Wutregel praktisch. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt sie nicht so gut. Die meisten Leute feiern sie schon. Ich finde, dadurch wird das Spiel eher in die Länge gezogen und man profitiert nicht so richtig davon. Aber das ist nur meine Meinung.
Wir haben es neulich auch mal mit der Wutregel gespielt. Ich hätte die jetzt auch nicht unbedingt gebraucht.
Ja, genau. Also mir reicht das einfache Gebäsche. Aber das ist ja das Schöne. Man kann diese Wutregel einfach weglassen.
Ja. Und was ich ganz gut finde, das sind einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Designs, ne, die sie da anbieten. Da kann sich jeder raussuchen, wo er Lust drauf hat. Weil das klassische, sozusagen King of Tokyo, wie du sagst, Alex, ist ja schon fast kindlich gestaltet und das Dark Edition ist ja so ein bisschen seriöser, kommt das in die Ecke. Finde ich ganz, ganz cool. Da ist, glaube ich, für jeden Geschmack da was dabei. Und ja, wenn man die Wutregel auch weglassen kann, ist es ja im Grunde wirklich das gleiche Spiel dann.
Genau, und King of New York habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen, was da die Unterschiede sind, ehrlich gesagt, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, da man mir aus dem Freundeskreis rückgemeldet hat, das wäre nicht so gut wie King of Tokyo.
Ja, ich habe das mal einmal gespielt und mich hat es auf jeden Fall nicht umgehauen. Da kommen dann so Dinger zu, die du in den Stadtteilen in New York irgendwie sammelst. Das war mir dann irgendwie zu viel kleinteiliges Gedöns drumherum, was mich von dem eigentlichen Spiel abgelenkt hat. Ja. Also genau. Ich brauchte das dann auch nicht nochmal spielen. War irgendwie ganz cool, das mal zu zocken, so der Vollständigkeit halber, aber das Original King of Tokyo. Hast du nichts verpasst mit King of New York, würde ich sagen lassen.
Sehr gut. Ja, und bei King of Monster Island kann man noch dazu sagen, erstmal ist halt ein Koop-Spiel. Man spielt nicht mehr gegeneinander, sondern die Monster verbünden sich gegen ein Megamonster auf einer Insel. Lustig ist halt, in der Mitte der Insel ist so ein Vulkan und der ist auch gleichzeitig der Würfelturm für die Bosswürfel. Und das kann man dann sogar solo spielen, wenn man lustig ist. Und es ist eben mal was anderes, dass man sich dann, wenn man sich ordentlich auf die Mappe gegeben hat in Tokio, dann geht's nochmal auf eine Insel und dann schließt man sich wieder zusammen und erledigt dort einen Automa-Boss.
Sehr cool. Ja, alle, die es noch nie gespielt haben, holt das mal nach. Ist echt ein cooler Titel. Neu oder auch gebraucht, sicherlich gut zu kriegen.
Da würfelt sogar ich gern.
Da, schaut her.
Sehr gut.
Super, danke dir, Lars. Schönes Spiel, kann man zwischendurch auf jeden Fall immer mal wieder nennen, King of Tokyo. Dann, Alex, was hast du uns mitgebracht? Bestimmt nichts mit Wikingern, oder?
Nee, mit Wikingern, das wäre ja Quatsch. ich habe tatsächlich mir meinen Schrank hier angeguckt und gedacht so, boah, fuck, also eigentlich habe ich so jedes zweite Spiel hat Custom Dices irgendwie mit dabei und was nimmst du denn jetzt? Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, welches Spiel hat denn die meisten Custom Dice und da habe ich dann einen einzelnen Sieger gehabt, den ich dann jetzt auch genommen habe. Das Spiel ist den meisten bekannt über diese schöne Werbung, die wir immer noch ausgespielt kriegen, die mit den Worten beginnt, Trondheim wird belagert. Und dann geht's weiter. Also ich glaube, jeder hat diese Werbung schon mal gesehen. Die Rede ist von Champions of Midgard. Das Spiel, was ich jetzt nach gefühlt Jahren endlich mal gespielt habe auf dem Zweispielertag mit Nils. Ist 2015 erschienen bei Grey Fox Games, im Deutschen von Korax Games und lokalisiert worden. Und der Autor ist Ole Steiness. 2 bis 4 Spieler im Grundspiel. Ist angegeben mit 60 bis 90 Minuten Spielzeit ab 10 Jahren. Und das Grundspiel enthält 34 Würfel. So, das ist aber auch nur das Grundspiel. Zum Spielmechanismus, vom Prinzip her ist es ein Worker-Placement-Spiel mit Dice-Rolling- und Set-Collection-Elementen. Vom Prinzip her ist es halt tatsächlich zu Beginn ein wirkliches Worker-Placer. Also wir platzieren unsere, also es geht erstmal darum, Trondheim wird halt belagert, wie ich schon sagte, und wir sind Wikinger-Clans und müssen halt Trondheim verteidigen.
Kannst du es nun mal sagen?
Ja, warte, also Trondheim wird belagert, ne? Und wir sind so Wikinger und müssen halt Trondheim beschützen, so wie das dann bei den Wikingers halt so ist.
Aber da sieht man wieder, wie wenig ich so mitkriege, ne?
Warum soll ich nochmal wiederholen? Also Trondheim wird belagert.
Ich habe diese Werbung noch nie gesehen.
Echt nicht? Vielleicht liegt auch bei meinem Google-Algorithmus. Könnte sein.
Also ich habe sie auch schon mehr als einmal gesehen, Alex.
Das war so gefühlt, fängt irgendwie an mit so einem Raben, der fliegt und so einem Raben kriegt und dann kommt da so animationsmäßig so Comic-Sachen da rein und dann geht das los.
Im Internet.
Ja, bei YouTube war das gefühlt bei jedem Video bei mir vorweg, bei jedem zweiten Video.
Ah, okay.
Genau. Wo war ich? Genau, also wir platzieren Wikinger, die erledigen dann halt verschiedene Aufgaben. Wir können uns beispielsweise Kämpfer rekrutieren und in dem Fall werden unsere Kämpfer durch Würfel dargestellt. Wir können jede Runde uns zum Beispiel beim Schmied uns Schwertkämpfer holen. Wir können Runenkarten erhalten, wir können die uns dann Quests bringen. Wir können auf Seereise gehen, um Seemonster zu bekämpfen. Und wenn wir das tun, zum Beispiel auf so eine Seereise gehen, dann brauchen wir dafür Ressourcen und diese Ressourcen bekommen wir halt auch über ein Worker Placement Feld. Also jeder hat so kleine Holz-Wikinger-Figürchen, die man dann da hinstellt. Zu Beginn hat jeder, ich glaube, 4 oder 3 und man kann dann über noch ein Feld einen weiteren dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob es dann ein 5. ist oder ein 4.
Und du kriegst den 4. musst du dazu.
4. genau. Also jeder hat 3 und den 4. gibt es dann dazu durch ein Feld, was relativ ressourcenintensiv ist, wenn man das machen möchte.
Es wird billiger, wenn du später kaufst, ne?
Genau, je später man im Spiel das macht, desto günstiger ist es dann. Aber das macht natürlich Sinn, das relativ früh zu machen, weil wenn man Worker mehr hat, dann hat man einfach mehr Möglichkeiten. Es gibt nämlich nur wenige Felder, auf die mehrere Worker gleichzeitig können. Das ist unter anderem das Jagen gehen. Da gehen wir dann mit unseren Kriegern jagen und bekommen dadurch Nahrung. Genau, und wenn wir auf Seereise gehen wollen, dann brauchen wir halt für die Seereise auch Nahrung. Und auf dieser Reise können uns aber noch irgendwelche Gefahren begegnen, die wir nicht wissen, weil dann gibt es so eine Reisekarte, die verdeckt ist und die dann aufgedeckt wird, wenn man die Reise macht. Und dann können da so Sachen sein wie, ja, da ist ein Seemonster und das killt irgendwie 2 deiner Krieger. Das heißt, du musst halt mal schauen, wie viele Krieger du mitnimmst. Jedes Schiff hat halt eine bestimmte Kapazität. Man kann sich auch Schiffe bauen als ein Worker Placement, also ein Workerfeld, die dann mehr Einheiten tragen. Und dann wird eigentlich gekämpft. Also wenn man dann das Seemonster erreicht mit seinen Leuten und hat auch genug Nahrung dabei, um die zu verpflegen für die Reise, dann kämpft man und das ist halt eine Würfelschlacht. Also man würfelt immer und muss gucken, dass man genug Erfolge bekommt und die Gegner machen immer Schaden. Und der Schaden, wenn der nicht abgewehrt wird durch Schildsymbole, dann sterben quasi die Würfel, also die Krieger, und sind weg. Jeder hat so ein Spieltableau, auf dem man eine maximale Anzahl an Kriegern platzieren kann. Dann greift jede Runde ein Troll das Dorf an. Und wenn der Troll nicht bekämpft wird, dann ist das natürlich eine riesengroße Schande für die Wikinger. Und dann bekommen alle so einen Schandetoken. Und der gibt halt am Ende des Spiels Minuspunkte. Das heißt, das ist so ein bisschen das Element, wo man vielleicht gucken sollte, dass jeder irgendwie mal den Troll bekämpft, weil das sonst für alle Kacke ist. Und genau, das ist so, jede Runde war dann immer bei uns die Diskussion, ja, machst du jetzt den Troll oder mach ich den? Man kann den aber auch einfach kommen lassen und dann gibt's halt einfach mal Minuspunkte. Die kann man halt auch wieder loswerden, wenn man den Troll besiegt. Die haben da so bestimmte Symbole drauf und dann kann zum Beispiel so ein Effekt sein, wenn man einen Troll besiegt, dass man seinen Schandetoken einem anderen Spieler gibt, weil der ja nicht mitgekämpft hat. Also deswegen,
ja. Weil du es aber vorhin erwähnt hast, dass da so viele Würfel dabei sind, wie viele sind es denn jetzt?
Na, also im Grundspiel 34.
34, oh, genau. Entschuldigung,
das ging. Aber jetzt kommen noch 2 Erweiterungen bestimmt.
Kommen ja noch 2 Erweiterungen.
Können Sie mir da vorstellen, da gibt es noch mehr Würfel.
Ja, also man hat bei 68.
Du schätzt 68. Lars, wie viel schätzt du? Wenn wir mal ein Schätzspiel.
34 im Grundspiel und dann
2 Erweiterungen.
Erweiterung. Pro Erweiterung schätze ich mal 12. Also 58.
Okay, Dirk weiß es wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, aber es sind unter 60, sage ich. Okay. Also ich 58. bin bei Lars, 58.
Dann erkläre ich erstmal weiter.
36 sind es noch, ja.
Genau, und in jeder Erweiterung kommt ein Würfel dazu. Ja. Ihr könnt ja an den Hörern ein bisschen miträtseln oder googeln, wenn ihr langweilig seid und vielleicht euch mal überlegen, was ihr meinen könntet, wie viele Würfel noch dazukommen. Genau, die Würfel, die Kämpfe sind natürlich sehr glückslastig, ne? Also wenn du halt Mist würfelst, es gibt halt unterschiedlich starke Krieger, die unterschiedlich viele Treffersymbole oder Verteidigungssymbole auf sich drauf haben. Genau, und wenn man halt all seine Kämpfer verliert, dann hat man halt erstmal keine Krieger mehr, muss sich erstmal wieder neue besorgen. Wir können neben den Seemonstern auch noch die Draugre bekämpfen. Das sind auch quasi so Banditen, die das Dorf angreifen. Da gibt's aber keine Schande, wenn wir das nicht tun. Das ist einfach
Unbote, nur. Alex.
Bitte?
Das sind Untote.
Die Untoten. Ja, das sind ja trotzdem Banditen, die da.
Ja, aber Banditen klingt so, als ob das so ein Bandit und den haust
mal ein. Untote Banditen. Untote Banditen.
So Wikinger, da macht doch, dann machen doch die Kinder, die normalen Banditen, da gehen doch die Kinder-Wikinger los und hauen die um, oder?
Ich bin im Kindermodus.
Ich dachte, die kleinen Wikinger-Kinder sind die Banditen.
Ja, die kommen auch noch und der Set-Collection-Aspekt ist eben in dem Fall so, wenn man am Ende ein Set hat aus jedem Monster von einer Farbe, es gibt vier verschiedene oder fünf verschiedene, da bin ich mir da gar nicht zu 100, also auf jeden Fall gibt es verschiedene Farben und wenn man ein Set komplett hat, gibt das am Ende auch nochmal Punkte. Jede Runde werden neue Monster aufgedeckt, bis auf die Seemonster, die bleiben so lange liegen, bis man sie besiegt hat. Und am Ende gewinnt halt der Spieler mit den meisten Siegpunkte und Siegpunkte bekommt man eben durchs Killen von Monstern und am Ende über diese Set-Collection-Dinger kann man eben auch Siegpunkte bekommen und wenn man zum Beispiel ein Schiff baut, kriegt man dadurch auch Siegpunkte und die es gibt so persönliche Quests, die man noch erfüllen kann, die über die Runenkarten auch kommen, da gibt's dann auch nochmal Punkte für, wenn man die eben erfüllt, so. Dann gibt es die erste Erweiterung, und zwar die unheilvollen Berge. Und mit der Erweiterung unheilvolle Berge kommt ein weiteres fernes Land hinzu, in das man reinreisen kann. Und in diesem Land wohnen die Bergrieser, also die Bergriesen quasi. Und die können dort auch bekämpft werden. Und auch da muss man so eine Entschuldigung, ich habe heute einen Frosch im Hals. Da muss man auch so eine Reisekarte abhandeln und diese Reisekarte, das steht auch als Tipp in den Regeln tatsächlich drin, diese Reisekarte kostet in der Regel Geld. Das heißt, man sollte gucken, wenn man die Bergriesen besiegen will, dann sollte man genug Kohle mitnehmen, weil man da wahrscheinlich was für ausgeben muss. Mit der Erweiterung kommen auch noch weitere mächtigere Trolle und Untote ins Spiel. Und weitere Runenkarten und ein zusätzliches Markttableau, denn es gibt auch noch einen Markt, auf dem man Ressourcen tauschen kann, als Arbeitereinsatzfeld. Also das kann auch nicht alle gleichzeitig tun. Und dann dieses zusätzliche Tableau wird gebraucht, weil der Dennis sich dann nämlich freut, weil jetzt ist das Spiel nämlich auch mit 5 Spielern spielbar, mit dieser Erweiterung der unheilvollen Berge. Und das Wichtigste ist, es kommen neue Krieger ins Spiel, nämlich die Bogenschützen. Weil die Bogenschützen kämpfen schon ewig gegen die Bergriesen. Und dann kommen insgesamt 25 Würfel dazu, nämlich 25 Bogenschützenwürfel.
Ach krass, sind das so viele Bogenschützen?
Ja,
da sind wir ja bei über 80 Würfeln am Ende.
Nee, Moment, in der nächsten Erweiterung.
Nee, in der nächsten sind es auch echt für richtig viele Würfel, Lars. Ich hatte gedacht,
in der letzten sind es gar nicht mehr Bogenschützen. In der letzten Erweiterung, das ist die Erweiterung Valhalla. Und das ist auch so eine Erweiterung. Bei diesem Spiel scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Da sagen ganz viele, das kann man ohne Valhalla gar nicht spielen. Das ist gar nicht spielbar ohne. Weil der große Kritikpunkt ist, wenn du im Kampf verlierst, sind deine Würfel halt weg und deine Krieger sind verloren. So, und es ist halt nicht ganz unaufwendig, wenn du jetzt nicht gerade immer zum Schmied rennst oder zum Axtschmied, um dir einen Würfel zu nehmen, beziehungsweise die Würfel, die da liegen, weil jede Runde, wenn die nicht weggenommen werden, kommen neue hinzu, ist es halt schon relativ aufwendig, wieder neue Krieger zu sammeln. Und du hast halt eben nicht so viele Arbeiter, um danach auch noch groß zu kämpfen. Und deswegen ist es immer bei der Kritikpunkt, das ist so glückslastig, weil es eben dieses Würfel so ein zentrales Element ist. Und die Valhalla-Erweiterung, die hebelt das so ein bisschen aus. Denn, wie der Name schon sagt, das Größte für jeden Wikinger ist ja irgendwann im Kampf zu sterben und nach Valhalla zu kommen. Und dafür gibt es eine Belohnung. Das heißt, mit der Valhalla-Erweiterung kommen so Plättchen ins Spiel, die die Farbe der Würfel haben. Also die Krieger haben unterschiedliche Farben. Blaue Würfel, rote Würfel, gelbe Würfel, schwarze Würfel, pinke Würfel, grüne Würfel, ja, verschiedene Farben hat. Genau, und dann kriegt man, wenn so ein Krieger getötet wird, ein Plättchen dafür. Und wenn man eine bestimmte Kombination an Plättchen gesammelt hat, kann man in Valhalla mächtige Artefakte kaufen oder kann die Walküren um Unterstützung bitten und sowas und kann dadurch auch nochmal Siegpunkte generieren. Das heißt, du hast manchmal sogar den Fall, dass du sagst, boah, ich will eigentlich, dass jetzt der Krieger stirbt, damit ich mein Farbset für diesen fetten Artefakt zusammen habe, damit ich das bekomme. was A super unterstützt im Kampf. Das sind dann so Sachen wie, man hat beim Kampf gegen Trolle direkt ein Schild mehr oder man hat direkt einen Treffer sicher beim Kampf gegen Trolle oder sowas. Das sind schon relativ mächtige Sachen. Und es kommen zwei sehr mächtige Krieger mit dieser Erweiterung rein. Das sind nämlich die Berserker und die Schildkrieger. Die stehen uns jetzt quasi auch noch im Kampf bei. Und jeder hat, das habe ich ganz vergessen zu sagen, so ein Anführertableau. Und jetzt kommen mit der Valhalla-Erweiterung auch noch Anführerwürfel rein. Das heißt, man kann auch seinen Anführer mit in den Kampf nehmen. Der hat dann noch so einen speziellen Würfel in Blau. Der hat dann auch eine bestimmte Fähigkeit, die dann ausgelöst wird, wenn dieses Anführersymbol gewürfelt wird. Und wenn der Anführer allerdings stirbt, kann man den auch nur über Valhalla wiederbeleben. Dann braucht man wieder die gefallenen Krieger, die dann dafür sorgen, dass der Anführer wieder ins Leben zurückkommt. Und um das aufzulösen, mit der Valhalla-Erweiterung kommen 12 Würfel hinzu. Und damit sind wir in Summe bei 71 Würfeln.
Dann war ich gar nicht schlecht mit meinen 68.
Die Valhalla-Erweiterung hat nur
12. Aber ich hab vorhin geguckt, da stand 25 auf dem Ding hinten drauf.
Ah nee, ich hab's verwechselt.
Auf der Box.
12 Bogenschützen, entschuldigt. Ich habe die in der falschen Reihenfolge gegoogelt.
Es stand
12 Bogenschützenwürfel und 25 Würfel durch Valhalla. So rum.
Gut, das macht auch mehr Sinn.
Ja. Also 12 Bogenschützen und 25 Würfel aufgeteilt in Berserker, Schildkrieger und Anführerwürfel.
So, ich kann jetzt Feierabend machen, ich hatte recht.
Sehr gut.
Aber es sind 71. Du warst nah dran.
Bin ich nah dran. Ja.
Genau, ja. Also,
plus minus 3, also komm.
Das geht, ja.
Ja, Toleranzbereich. Ja, ich muss wirklich sagen, also ich habe ja vorher Reavers of Midgard gespielt, was ja so ein bisschen als der kleine Bruder, kleine Schwester gehandelt wird, was spieltechnisch nicht wirklich viel miteinander zu tun hat. Und ich muss sagen, mir hat Champions of Midgard deutlich besser gefallen.
Die Würfel sind schöner bei Reavers.
Bitte? Bei Reavers ist alles schöner,
die Würfel
aber das Spiel ist nicht besser.
Genau, das sieht alles schicker aus. Deswegen habe ich am Anfang auch gedacht, ob ich Champions mal spielen muss. Aber dann hat Dirk auch immer so davon geschwärmt. Und klar habe ich den Auftrag, jedes Wikinger-Spiel dieses Planetens mal zu spielen. Nicht unbedingt zu besitzen, da bin ich weg von, weil es gibt echt teure Dinger, die muss ich nicht unbedingt besitzen.
Du könntest ein Wikinger-Spiele-Museum machen.
Ja, genau.
Das
müssen wir mal mit dem Boardgame-Historien spielen, ob wir mal so eine Wikinger-Spielausstellung machen wollen.
Ja, guck
mal. Da könnte ich einiges beisteuern.
Ja, gibt doch gerade hier das neue Shadows of Brimstone. Ja,
oder mit Haller.
Genau.
Zum Beispiel. Ja, heute live gegangen, also heute am Tag der Aufzeichnung. Champions of Midgard hat für eine Würfelschlacht dennoch durch die Valhalla-Erweiterung wirklich erstaunlich viele Strategieelemente, finde ich. Also das ist halt eben nicht so, ja, ich stelle den jetzt mal dahin und jetzt mache ich mal da. Am Anfang ist man so ein bisschen ähnlich wie bei Ein Fest für Odin, ein wenig überwältigt von der Anzahl der Möglichkeiten, die man so hat. Aber das ist ja, also mir geht es zumindest bei fast jedem Worker-Placement-Spiel am Anfang so, dass ich erstmal überlegen muss, okay, was machst du denn jetzt überhaupt? Aber man kommt, finde ich, sehr, sehr schnell rein. Ich habe es jetzt ja nur zu zweit spielen können. Kann ich mir aber extrem gut vorstellen, dass das zu fünft nochmal richtig oder zu dritt oder zu viert nochmal richtig an Fahrt aufnimmt. Weil dann ist natürlich noch viel mehr Struggle um die Felder. Es ist dann auf der anderen Seite, ich glaube, dann gibt es ein paar mehr Felder noch. Oder Felder, wo mehrere Arbeiter gleichzeitig stehen können. Aber ja, also sehr thematisch, sehr cool. Die Karten, finde ich, sind super schön designt auch. Klar, das Spielbrett ist jetzt kein Meisterwerk, aber finde ich trotzdem schön. Man braucht einen sehr großen Tisch, das auf jeden Fall, weil mit den beiden Erweiterungen hast du halt nochmal zwei weitere Boards, die noch hinzukommen.
Und einfach ohne Ende Tokens, die rumfliegen, ne?
Genau.
Und die ganzen Würfel am Schluss dann so hier.
Nee, so viel kannst du gar nicht würfeln. Du hast maximal, Alex meinte, du hast ja einen begrenzten Platz an.
Ich glaube, es sind 8. Ich glaube, du kannst maximal 8 Krieger
auf deinen Anführer dann. Also mehr als 9 Würfel schmeißt du nicht.
Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe dieses Folded Space Inlay. Das ist so eins der Spiele, wo das absolut Sinn macht, weil dann kannst du die einzelnen Trays einfach direkt neben das Spiel stellen, hast deine ganzen Würfel sortiert, hast deine ganzen Token sortiert, weil das ist wirklich eine Materialschlacht. Ja. Aber Ich habe das damals für einen Megapreis geschossen. Da gab es irgendwie so eine Aktion, irgendwie Reavers of Midgard und Champions of Midgard zusammen mit allen Erweiterungen irgendwie für 60 Euro.
Ja, das ist geil.
Und dann, das war irgendwie bei ich weiß nicht, ob es Spiele Offensive war oder so.
Wahrscheinlich, weil die haben es ja auch in der Spieleschmiede
genau
lokalisiert.
Das war so ein Monster-Angebot, da habe ich gesagt, komm, da denke ich gar nicht drüber nach. Und habe ich nicht bereut. Also wirklich schönes Spiel und ja, geile Würfelschlacht.
Siehst du, habe ich dir gesagt, wird dir gefallen.
Absolut. Müssen wir jetzt auch da mal zu dritt oder zu viert spielen.
Genau, wird auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, auf jeden Fall anders. Zu zweit kannst du es deutlich stärker so steuern, was du machst, ne? Weil sobald dann mehr da drin sind und sich den Kram wegnehmen und dann werden ja auch einfach die Monster alle weggenommen, die passieren. Ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Action am Start.
Das war zu zweit tatsächlich, da waren mal zwei Monster. Also Nils hat so ein bisschen den Fehler gemacht, dass er halt kaum gekämpft hat, nachher irgendwie ganz viele Ressourcen hatte und so. Und ich habe halt irgendwie jede Runde den Troll geklatscht und auch immer meistens Würfelglück gehabt. Und dann ist Nils, jetzt muss ich auch mal loslegen. Er hat irgendwie an drei Fronten gekämpft und hat jedes Mal so viel Würfelpech gehabt, dass er am Ende halt irgendwie gefühlt kaum noch Krieger hatte oder so. Und konnte das Spiel dann auch für mich entscheiden. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Aber das ist halt einfach, macht super viel Spaß, das Spiel. Also war ich echt begeistert von.
Ich finde auch die Kombination.
Schönen Gruß an Nils an der Stelle. Ist nicht mehr so dein Jahr, ne? Kriegst nur noch auf die Fresse.
Hast du ihn in der Liga?
Ich freu mich schon, wenn wir Blood Bowl spielen.
Der arme Nils.
Der arme Nils, der hat uns so abgerippt in der letzten Blood Bowl-Saison.
Yep.
Das war nicht feierlich. Außer gegen, ne, und außer ausgerechnet gegen Alex gewinnt er dann nicht.
Ja, weil er ja gegen Wikinger gespielt hat. Wie soll er da gewinnen?
Unentschieden. Ja, ich weiß nicht. Ich hab da so ein bisschen Vetternwirtschaft noch. Ja. Egal, wir schweifen ab.
Ja, cool. Champions of Midgard. Ich finde es auf jeden Fall auch eine schöne Mischung aus Worker Placement und diesem, es ist ja auch so ein bisschen Push Your Luck, probiere ich es, auch wenn ich eigentlich zu wenig habe, da doch nochmal so ein Monster zu klatschen. Genau, man kann es dann gleichzeitig trotzdem eher die sichere Bank und eher diese Trauger, die sind ja auch alle ein bisschen schwächer, einsammeln, um diese Sets voll zu machen. Die Anführer, die man hat, haben alle so eine kleine Spezialfähigkeit, die man versuchen kann, gut einzusetzen. Finde ich auch echt ein richtig, richtig schönes Spiel.
Wie gesagt, so dieses leichte Beeinflussen, wenn du zum Beispiel auf der Seherin ein Meeple stellst, dann hast du die Möglichkeit, dir die Reisekarte anzuschauen, damit du weißt, was dir auf der Reise zu irgendeinem Monster erwartet. Das ist halt immer sinnig, wenn man gerade knapp an Ressourcen ist, aber viele Kämpfer hat, dann setzt man da mal einen drauf und guckt, was kommt da. Soll ich das riskieren oder nicht? Und dann kann man sich so ein bisschen Sicherheit kaufen, verliert aber natürlich auch wieder einen Arbeiter, den man vielleicht woanders noch hätte gebrauchen können. Und das war bei mir immer der größte Struggle, weil ich war immer knapp an Ressourcen, hatte immer viele Kämpfer, aber wenig Nahrung und wenig Holz. Und deswegen habe ich immer dann die Seherin bemüht und mal geguckt, was mich da erwartet.
Ja, das Einzige, was mich dabei so ein bisschen stört, ist die, ich finde die Optik halt im Vergleich zu Reavers, also zwei Welten. Also wenn das Ding so aussehen würde wie Reavers of Midgard, wäre es für mich nochmal eine Nummer besser.
Ja.
Aber gut, trotzdem cooles, richtig schönes Wikinger-Spiel, finde ich auch. Sehr schön. Lars, Simon, ihr habt es noch nicht gezockt wahrscheinlich, ne?
Nee.
Nee. Aber tatsächlich so von der Optik her würde ich wahrscheinlich auch eher Reavers spielen wollen, aber ich finde auch Champions ziemlich hübsch.
Ja, es ist jetzt nicht hässlich. Es ist einfach nur, also weil die beiden Spiele ja in dieser selben Welt spielen, bei Reavers haben sie einfach irgendwie nochmal eine Schippe draufgepackt.
Ja.
Sowohl die Würfel sehen schicker aus, so die ganzen Karten sind einfach nochmal eine Nummer schicker gestaltet.
Einfach nur eine Feststellung von, weil ich aus Versehen erst Reavers auf Midgard eingegeben hatte, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ja. Und da habe ich die Würfe gesehen, habe ich gedacht, die sind schon.
Ja.
Ja, allein die Playerboards mit den Vertiefungen drin und sowas, das ist halt schon.
Genau, aber ja, zwei sehr unterschiedliche Arten von Spiele. Reavers of Midgard ist eher so ein reines Punktesalat-Ding, überall Zeug sammeln, aber auch, macht auch Laune. Durchaus auch spielbar, so ist nicht. Gut, dann kommen wir zu meinem Pick. Ich bin so eher auf der Seite von Simon. Ich habe ein Spiel genommen, wo so mit Biegen und Brechen so ein Custom Dice drin ist. Und zwar Glenmore 2. Das ist ein sechsseitiger Würfel, der aber nur 1, 2 oder 3 zeigt, mit so schönen Verzierungen drauf, so Elfenbeinfarben. Und der kommt auch nur zum Einsatz mit 2 oder 3 Spielenden und auch bei 3 nur, wenn man möchte. Bei 2 ist er theoretisch verpflichtend, aber das kann man theoretisch weglassen. Gut, aber bevor ich erkläre, wofür der Würfel da zum Einsatz kommt, einmal die Erklärung, wie das Spiel grundsätzlich aufgebaut ist. Bei Glenmore 2 spielen wir jeder einen Wikinger, kein Wikinger, einen schottischen Clan. Wir wären gerne alle Wikinger. So
Moment.
Einen schottischen Clan und versuchen, das Beste für unseren Clan rauszuhauen. Wir starten mit so einem ja, das sind so, wir legen in dem Spiel lauter Plättchen, so quadratische Plättchen, und wir starten mit so einem rechteckigen Plättchen, wo zwei Plättchen nebeneinander direkt dran sind. Das ist unsere Heimatburg und da läuft auch ein Fluss durch. Und dann versuchen wir eben Plättchen in unser Gebiet anzulegen und dadurch Ressourcen zu generieren, Handel zu treiben, Whisky zu destillieren natürlich, was wäre ein Schottenspiel ohne Whisky. Ja, und in so einer, auf so einem, wie heißt denn das Board? Expansionsboard, meine ich. Ja, sorry, habe ich jetzt, fällt mir gerade nicht ein. Da auf jeden Fall uns auszubreiten und nochmal Boni einzusammeln, und dafür bekommen wir bestimmte schottische Persönlichkeiten bei uns in die Auslage, die wir nicht in unser Gebiet legen, sondern die wir einfach sammeln. Ja, Glenmore hat zum einen so einen Rondell-Mechanismus, in dem wir haben in der Mitte so ein Rondell, wo unsere schottischen Miepel sich drüber bewegen, und ich kann so weit gehen, wie ich möchte, auf ein Plättchen und das nehmen und anlegen. Allerdings, je weiter ich gehe, desto mehr Züge haben die anderen Spielenden dann. Also ich bin immer erst wieder dran, wenn ich der Letzte in dieser Reihe bin. Das heißt, wenn ich sehr, sehr weit nach vorne gehe, dann gebe ich halt den anderen die Möglichkeit, relativ viele Aktionen durchzuführen. In der Mitte von dem Rondell gibt es einen Markt. Der ist ganz, ganz cool geregelt. Also ich kann jederzeit was verkaufen oder was kaufen. Ich kann nur was kaufen, wenn ich es auch direkt benutze. Also ich kann nichts auf Vorrat an Ressourcen kaufen. Ressourcen sind dann so Sachen wie Weizen, Stein, Holz, Schafe und Rind. Whisky ist natürlich keine Ressource. Whisky ist einfach Whisky. Und ich kann, wenn der Markt den Bedarf hat, auch etwas verkaufen. Und je mehr es im Markt gibt, desto günstiger kann ich kaufen. Und je weniger es gibt, desto teurer kann ich dann verkaufen. Genau, und das spielen wir über so vier Etappen sozusagen. Ich habe immer so einen Stapel oben auf dem Rondell liegen, A, B, C und D. Und sobald der eine Stapel durchgespielt ist oder das letzte Plättchen eingelegt wurde auf dem Rondell, da gibt es so eine Zwischenwertung, und dann geht es einfach weiter, und die werden halt immer stärker, die Plättchen, die darunter auftauchen. So, und der Kniff dann bei diesen Zwischenwertungen ist, ich vergleiche immer mich mit dem schlechtesten in der am Tisch sitzenden Person, und die Differenz dazwischen, die ist dann das, was ich an Punkten bekomme. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe 5 Whiskyfässer und der schlechteste hat nur ein Whiskyfass, ist die Differenz 4, und dafür kriege ich dann nach so einer Tabelle eben Siegpunkte. Das heißt, alle sind immer so ein bisschen angehalten, diese Differenz möglichst gering zu halten. Ja, Lars?
Was kriegt denn der Letzte dann?
Nix.
Oh.
Der kriegt einfach nix. In der Regel kann man sich nicht in allen Bereichen gleichmäßig, also man sammelt in Whiskyfässer, diese schottischen Persönlichkeiten, man sammelt so Wahrzeichen und Schotten auf seiner Burg. Genau, das sind so die 4 Dinge, wo man versucht, irgendwelche Mehrheiten zu generieren. Genau, das kann man nicht in allen Bereichen. Und dann versucht man halt so ein bisschen, zumindest nicht den Abstand zu groß werden zu lassen. Weil das gilt dann, also wenn ich jetzt 5 habe und du, Lars, zum Beispiel hast 7 Whiskyfässer, dann wird auch der Abstand zum geringsten, also der vielleicht mit einem, dann kriegst du eben entsprechend mehr Das finde ich einen ganz, ganz pfiffigen Mechanismus, dass alle so dran interessiert sind, diese Abstände möglichst gering zu halten. Gleichzeitig produziert man eben mit seinen Plättchen eben auch möglicherweise Siegpunkte. Weil wenn ich ein Plättchen anlege, dann gibt es oft einen Sofortbonus, den ich bekomme, aber alle Plättchen drumherum werden aktiviert. Wir haben immer so eine Aktivierungsaktion, die durchgeführt wird. Und in beliebiger Reihenfolge kann ich die dann alle durchaktivieren. Da kann zum Beispiel ein Plättchen produziert Weizen. Dann habe ich ein Plättchen aktiviert, wo ich Weizen in Whiskyfässer verwandeln kann. Dann habe ich ein Plättchen aktiviert, wo Stein entsteht. Und dann kann ich ein Plättchen aktivieren, wo ich Stein in Siegpunkte tausche. So geht das dann so reihumher. Der Kniff beim Anlegen ist, ich kann nur dort anlegen, wo sich Schotten befinden. Also ich kann nur orthogonal oder vertikal an einen Schotten anlegen. Na, eben hatte ich gesagt, Schotten in der Heimatburg sind für diese Mehrheitswertung interessant. Das heißt, ich will mich zum einen ausbreiten, Schotten bewegen, Schotten wieder zurückholen. Ich will das nicht zu groß werden lassen, weil dann sind meine lustigen Aktivierungskombos nicht mehr so einfach möglich. Flussplättchen müssen am Fluss liegen. Ich kann manchmal was überbauen. Da gehen so ein paar ganz gute Kniffe. Gleichzeitig lässt es sich aber relativ locker runterspielen. Da gibt es in der Abschlusswertung noch so einen letzten Kniff, dass ich mein Gebiet mit dem vergleiche, der das kleinste Gebiet hat. Und für jedes Plättchen, was ich mehr habe in meinem Gebiet als der das kleinste Gebiet hat, muss ich 3 Siegpunkte wieder abgeben. Das heißt, sich sehr, sehr breit machen und sehr ein großes Gebiet entwickeln über das Spiel, kann viele Siegpunkte generieren und viele Ressourcen generieren, aber am Ende echt teuer werden. Genau. Und das ist im Grunde dann schon alles. Der Würfel wird jetzt eingesetzt im 2- oder 3-Personen-Spiel. Ich würfel den, immer wenn der Würfel als letztes dran liegt, und dann drückt der Würfel vor und klaut einfach ein Plättchen. Das war's auch schon.
Also, okay.
So völlig unspektakulär.
Das kommt mir noch weniger vor als wie bei dem Spiel von Simon.
Ja, definitiv.
Mir hat er ja so wirklich eine wichtige,
Genau, nee, bei Glenmore ist es nur so ein nettes Gimmick sozusagen.
Okay, was ist denn Custom an dem Würfel?
Wie ja, der ist halt, der ist so Elfenbeinfarben und in so schottisch anmutend sind da die Zahlen 1, 2 und 3 drauf. Also der kann maximal eine 3 würfeln, weil er maximal 3 Felder vorrückt und dann was klaut. Mhm. Und das ist es dann auch schon an Custom Die. Nichtsdestotrotz finde ich, ist Glenmore 2 echt ein schönes Kennerspiel, was man so ganz locker runterspielen kann mit einem schönen Thema, was sich auch gut wiederfindet in so einem doch Euro-lastigen Spiel mit einem interessanten so einem Punktewertungsmechanismus, den ich jetzt in allzu vielen anderen Spielen so noch nicht gesehen habe. So ein bisschen überlegen muss, wie versuche ich Punkte zu generieren, wo es bis zum Schluss nicht klar ist, okay, wer hat denn da gewonnen, weil es eben dann diese Minuspunkte nochmal geben kann. Und bei Glenmore 2, deswegen heißt das 2, weil es eine Neuauflage von Glenmore ist, ist bei Funtails 2019 erschienen und der Untertitel ist Chronicles. Da sind halt so eine ganze Reihe so Mini-Erweiterungen, Module dabei, die man dazu nehmen kann, die ja von unterschiedlichsten, mehr oder weniger bekannten Spieleautorinnen dazu beigesteuert wurden. Die das Spiel nochmal so ein bisschen verändern. Gab da noch eine Erweiterung mit den Highland Games, dann ist auch ein Solo-Modus. Den habe ich aber noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Eine relativ große Box, ziemlich prall gefüllt, echt schön gepackt mit einem tollen Insert. Die ganzen Chronicles sind in so kleinen Pappschachteln, die alle aussehen wie so ein Buch, die man dann so rausziehen kann, die hinten durchnummeriert sind. Tolles Material. Ich habe die Variante mit so einem kleinen Stoffbeutelchen, wo Metallmünzen dabei sind. Alles so kleine Holzfässerchen und Steine, wo dann noch so ein Aufkleber drauf kam. Und die Schotten sind alle beklebt mit irgendwelchen Tartanmustern. Kann ich durchaus empfehlen, wenn man mal so ein schönes Kenner-Euro, was trotzdem irgendwie ein spürbares Thema hat.
Kann ich unterschreiben. Cooles Teil.
Ich glaube, Dirk und Und Simon, haben die Aufgabe so verstanden, suche ein Spiel mit einem Kasten-Dice, wo er eine möglichst geringe Rolle spielt.
Die Aufgabe an uns war, finde überhaupt ein Spiel mit einem Würfel.
Ja, okay. Okay.
Ich hätte dir Grand Austria Hotel bringen können.
Aber das ärgert dich nicht.
Also allzu viele Spiele mit Würfeln habe ich tatsächlich nicht.
Dennis spielt auch gerne Glenmore 2, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Bei der Gelegenheit wünschen wir ihm vielleicht nochmal gute Besserung. Der wäre nämlich eigentlich auch gerne dabei gewesen heute, liegt aber flach.
Genau.
Dennis, der hätte dann nämlich richtig einen rausgehauen, weil der hätte Root genommen.
Ja. Nee, das sind keine Custom Dice, sorry.
Dort ist ein Custom Dice.
Custom Dice?
Custom Dice. Genau.
Das ist kein normaler W12. Der geht auch nur bis 3.
Oh ja, stimmt, okay, ja. Mhm.
Das hatte ich nämlich auch überlegt, aber über Root sprechen wir andauernd, deswegen habe ich Glenmore 2 genommen.
Und deswegen durfte Dennis halt nicht mitmachen.
Das Gut, das waren unsere 4 Spiele. Ich hoffe, waren ein paar interessante Sachen dabei. Genau, zumindest mit Pan Am für mich ein Spiel, was ich immer mal wieder irgendwie gesehen habe, aber noch nie genau was darüber gehört habe. Daher vielen Dank für eure Beiträge. Und dann kommen wir auch schon zur Autofrage, oder habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Dann haben wir uns überlegt, was in letzter Zeit denn total oft bei uns auf den Tisch kommt. Simon, bitte.
Bei mir kam in letzter Zeit sehr wenig auf den Tisch und am häufigsten von diesem wenig war bei mir Heat, Pedal to the Metal. Das hat es jetzt endlich mal vom Pile of Shame runtergeschafft, nachdem ich es mir irgendwann mal in der französischen Edition gekauft habe. Und ich bin ja gerade dabei, unsere Donnerstagsgruppe etwas zu erweitern mit neuen Spielern und da einige dabei sind, die, sagen wir mal, bisher nicht so über Familienspiel oder mal so das ein oder andere Kennerspiel rausgekommen sind, haben wir halt überlegt, was ist eins, wo wir in einer großen Runde spielen können, wo schnell erklärt ist und wo halt Laune macht. Und da war Heat genau die richtige Wahl, weil da hatten alle Spaß dran. Und es war auch wirklich bis zum Schluss jedes Mal ein spannendes Rennen.
Sehr cool.
Wir waren uns bei den Bots nicht so ganz sicher, ob wir die richtig gespielt haben, weil die sind ziemlich davongezogen, ob das so gewünscht ist oder nicht. Aber wir haben die
vielleicht am Schluss haben die einfach zu schlecht gespielt.
Ich weiß nicht, wir haben die am Schluss einfach weggelassen und haben gegeneinander gespielt. Das hat genauso Spaß gemacht. Weil die sind cool. Schon ziemlich davongezogen.
Okay, ja, vielleicht nochmal, weil der Olli meinte ja, das hat sich total gut eingepasst. Ne?
Das hatte ich dann auch gedacht, aber bei mir ist das Problem, dadurch, dass ich es auf Französisch habe und mir die deutsche Regel aus dem Internet geladen habe, ich habe in dieser Regel aus dem Internet die Bot-Regeln nicht gefunden. Und die Mitspielerin, die uns die Regeln beim ersten Mal erklärt hat, die war halt beim zweiten Spiel nicht mehr dabei.
Na, okay.
Deswegen konnten wir da nicht nachfragen. Deswegen haben wir es dann halt einfach so, wo wir gemerkt haben, die ziehen wieder davon, haben wir sie rausgeschmissen und haben zu viert weitergespielt. War genauso witzig.
Weißt du, das sind so die Leute, die dann so beim Computerspiel ab der Hälfte, ich mach doch auf leicht.
Es gibt einen anderen Modus als leicht bei Computerspielen.
Ich kenne den auch nicht, echt nicht.
Da ist bei Diablo, jetzt mache ich leicht, ich will die Story erleben.
Ja, ich möchte eine gute Zeit haben.
Ja.
Na gut, ja. Also Mittel muss man schon spielen, oder Alex?
Ich spiele nur Hardcore bei Diablo.
Ja.
Nur volle Fund. Aber ohne die Todregel, das ist
klar. Das ist ja nicht doch Hardcore.
Ja,
Hardcore
das ist
tot, Pussy. Ist tot.
Ja, nee, das nicht, aber die zweite Stufe. Also nicht hier die Anfängerstufe. Von Anfang
ja, aber
an.
Über uns ablästern, ja? Wenn wir die Bots rausnehmen.
Also die zweite Stufe von unten.
Nee, aber das aber ganz ehrlich, plus Hardcore, also,
oder?
Also das mit diesem, dass der Charakter dann komplett platt ist, das ist auch einfach, ey, da musst du nur einmal kurz, kommt das Kind rein, du musst kurz mal nach rechts gucken, pff.
Ja, das, dann da muss ich halt dafür sorgen, dass das Kind nicht reinkommt. Sag mal.
Du musst mal Hardcore mit dem
Tür abschließen.
Ja, das ist ja auch kein eigener, also das ist ja keine Schwierigkeit. Du musst ja dann den Charakter als Hardcore erstellen. Das ist ja ein eigener, quasi ein eigener Account. Das passiert nicht aus Versehen. Gut, aber Der Lars hat irgendwas auch ganz oft gespielt in letzter Zeit.
Naja, was heißt ganz oft? Also mir geht's wie dem Simon. Ich habe eher sehr wenig gespielt. Und wenn ich was gespielt habe im Moment, dann war es dann doch ein paar Mal öfter Warhammer 40.000. Habe ich ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Und wo der Alex jetzt gerade dieses Trondheim wird belagert, dann dachte ich, mache ich auch noch mal so ein kleines Intro. Seit mehr als 100 Jahrtausenden sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron von Terra. Er ist der Herr der Menschheit. Durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen widersetzen sich Millionen von Welten dem Einfluss dunkler Mächte. Und jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht beim Vorlesen, und wer in die Comments schreibt, was der Fehler war, der bekommt Bragging Rights mir gegenüber. Der darf sagen, Lars, du kennst dich ja gar nicht aus damit. Warhammer 40.000, klassisches Tabletop, dieses Jahr neu rausgekommen in der 10. Edition. Ich spiele Blood Angels. Ich hoffe, dass mit dem Codex, der rauskommt, noch ein bisschen mehr Blood Angel in die Armee reinkommt, damit die spielbarer werden. Und passt auch noch mal ganz gut zum Thema der heutigen Folge, denn ich habe mit dem Baron of Dice aus Amerika einen Kauf getätigt und habe mir da Custom Dice geholt, und die passen wunderbar zu den Blood Angels. Schwarz und die 6 ist ein Totenschädel mit einem roten Kreuz im Hintergrund. Passt total gut zur Death Company. Und ja, die Punkte auf den Würfeln sind Bluttropfen. Also passt auch richtig gut. Ja, sehr, sehr schön.
Sehr cool. Klingt vor allem die Würfel klingen nochmal sehr cool, weil da wird ja viel gewürfelt, habe ich gehört.
Da wird viel gewürfelt und auch mit vielen Würfeln auf einmal. Ich habe jetzt so ein Set mit 25 Würfeln und die hat man tatsächlich auch schon mal alle gebraucht. Cool. Dann so Leute mit 10 Modelle in einer Einheit, die jeweils 2 Schuss abfeuern und so. Da kann das leicht mal passieren.
Ja. Achso, und dann vielleicht gleich hier noch der Hinweis, Lars, wenn man wissen möchte, wie deine Modelle aussehen, kann man ja bei Instagram das auch sehen.
Ganz genau.
Da postest du in letzter Zeit ja relativ viel und die sehen echt alle ziemlich, ziemlich cool aus, muss ich sagen.
Oh, das ist nett, danke. Die coolen Würfel kann man übrigens auch bei mir auf Instagram sehen.
Genau, meistens stehen die cool angemalten Miniaturen auf den coolen Würfeln. Kann man direkt beides in einem sehen. Bei mir ist, ich bin noch gar nicht dran. Der Alex ist dran.
Ich hätte dir jetzt auch den Vortritt gelassen.
Nein, das hatte ich letzt. Da habe ich es verkackt. Diesmal habe ich aufgepasst. Alex, bitte.
bei mir ist es traurig. Ich muss mich da auch einreihen. Es geht mir ähnlich wie den beiden Jungs auch. Kaum Zeit zum Spielen. Also wenn ich Glück habe, schaffe ich mal eine Partie in der Woche. Und das ist aber tatsächlich momentan Aventuria, das Abenteuerkartenspiel. Das habe ich schon ewig lange im Schrank mit ganz, ganz vielen Erweiterungen. Hatte ich auch schon mal angefangen. Dann hat man das angefangen, mit einer Spielegruppe mal zu spielen. Dann hatte ich die Charaktere irgendwie weggepackt von der Gruppe und habe gesagt, naja, vielleicht spielen wir es ja mal weiter. Und jetzt verzweifeln wir schon an Sword and Sorcery, dass wir das nicht weitergespielt kriegen. Und dann sind schon so viele andere Spiele in der Pipeline, die wir spielen wollen. Also habe ich mich jetzt solo mal daran gemacht. Wer es nicht kennt, ist quasi das Schwarze Auge als Abenteuerkartenspiel. Und mit der Fahrt der Legenden und den mythischen Geschichten kommt da noch so ein kompletter Rollenspielaspekt rein, weil du hast dann wirklich ein Buch, wo du einen relativ langen Rollenspielteil hast, wo du dich entscheiden musst, was du machst. Dann gibt es Glück, Unglück, großes Glück und großes Unglückskarten, die man so zieht, die dann den Lauf beeinflussen. Man würfelt natürlich auch wie bei der DSA üblich. Und am Ende steht dann meist ein Kampf und den macht man dann mit seinem Heldendeck, was über die Kampagne hinweg immer wieder neue Karten dazu bekommt, die man sich dann durch Schatzkarten oder durch Begegnungen, die man nach einem Abenteuer hat, dann hast du so die Möglichkeit, in ein Wirtshaus zu gehen, eine Kaserne zu besuchen, in den Wald zu gehen, in ein Kloster zu gehen und dann würfelst du wieder und dann siehst du, was da passiert. Also du spielst so eine richtige Geschichte und levelst dein Kartendeck quasi auch immer wieder auf. ist einfach unfassbar immersiv. Das Spiel macht unfassbar viel Glück. Und kleiner Lifehack für alle, die Würfelglück bei den Gegnern haben, funktioniert wirklich. Ich habe jetzt bei den Gegnern immer einen D&D-Würfel genommen. Der würfelt immer hoch. Und dann haben die immer Kacke. Das war immer super. Mit den DSA-Würfeln haben der immer niedrig geworfen. Das war, das war immer total doof. Ständig eine 1 und sonst was. Und bei der D&D-Würfel, der würfelt immer so eine 20 oder sowas, was dann natürlich richtig gut ist. Also, kauft euch einen D&D-Würfel. Da muss auch D&D draufstehen.
Dungeons geht's nicht. Dragon. Nur
dann sonst geht's nicht. Genau. Bisschen Voodoo und dann klappt das.
Sehr schön.
Ja, Aventuria ist ja auch echt so ein Spiel. Mann, ich will das unbedingt eigentlich mal richtig und wieder spielen und so. Und es gibt einfach so viel. So viele Spiele.
Ja, es ist halt auch nicht gerade so super wenig. Also du hast es relativ schnell aufgebaut. Also ich habe mir auch diese Neoprenmatte für den Spielaufbau geholt. Für die Spielertableaus nicht, weil das passt leider nicht mehr hier auf meinen Tisch. aber ja, du hast es relativ fix zusammengebaut. Ich ersetze die Lebenstoken auch meistens mit Würfeln. Dann hast du nicht dieses ganze Token drauf und runter nehmen. Dann drehst du einfach den Würfel um.
Ach, du hast ja auch nicht die Scheiben geholt.
Doch, die Scheiben habe ich auch. Aber ich meine für die Gegner. Sonst musst du ja auf jeden Gegner immer diese Blood-Tokens draufpacken am Anfang und dann wieder runternehmen. Und dann lege ich einfach ein D20 drauf. Und wenn der nicht reicht, dann mache ich noch ein D4 dazu oder sowas. Oder ein D6. Und dann ist das relativ fix gemacht. Und diese Tab-Karten, die man da als hinpacken muss, da lege ich mir auch, da habe ich das, sag mal hier, das Einflussrad aus Pagan habe ich mir da genommen, weil ich da diese Token habe in der Deluxe-Edition, dem neuen Kickstarter. Und dann drehe ich mir damit, wie viele Karten ich da liegen habe. Weil sonst ist der Platz hier so begrenzt.
Okay, cool. Ja.
Aber sehr schönes Spiel. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Sehr schön. Ja, dann schließe ich mich an meine Vorredner. Auch ich komme in letzter Zeit bitterlicherweise zu wenig zum Spielen. Und wenn wir was spielen, dann spielen wir auf gar keinen Fall zusammen dasselbe, weil wir müssen ja die Challenge fertig kriegen. Wir haben noch 12 Titel, glaube ich, sind es, die gespielt werden müssen. Und wir haben jetzt den Challenge Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen angedreht. Also wir haben ihn nicht leichter gemacht, sondern eher noch einen hochgedreht, weil wir haben gesagt, bis Essen wollen wir alles gezockt haben, was hier steht.
Alter Schäde, wie geil.
Genau, mal gucken, ob wir das hinkriegen, aber so ein bisschen Herausforderung muss sein.
Wie viel haben wir jetzt schon?
Warte, das kann ich dir genau sagen, wie viel wir schon gespielt haben. Wir schauen nochmal. Also wir sind bei 90%, 108 Spiele haben wir schon und 12 müssen noch gespielt werden.
Ja.
Naja, aber ihr habt ja letztens alle gesagt, wie krass viele Spiele ihr so spielen könnt am Tag, in der Woche, im Jahr. Also sage ich mal, das schafft ihr schon.
Ich bin guter Dinge, das ja. Es sind noch so ein paar Brecher bei, aber gut.
Geht schon. Besser wär's, weil das merke ich mir sowas. Und das bringe ich auch gerne immer wieder auf den Tisch dann.
Genau, das ist auf jeden Fall bei uns so der Stand. Genau, und das war's mit der Vier-Gewinn-Folge für
was
diese Woche.
Was war eigentlich dann im Rahmen deiner Challenge das Letzte, was du gespielt hast?
Das Letzte, was wir gespielt haben, war Wingspan.
Wingspan.
Da, genau. Das ist wirklich das
ganz,
Letzte.
Ganz viele Liebhaber.
Genau. Und wenn alles gut geht, wird morgen Age of Galaxy von Ice Makes gezockt.
Yeah!
Genau.
Ist das erste Ice Makes Spiel, was mir in die Finger gekommen ist, wo ich nicht so viel mit anfangen konnte. Aber Ice Makes ist cool.
Genau.
Und Age of Galaxy hat wunderschöne Karten auf jeden Fall.
Ja, das ist echt auch echt.
Aber 4X ist, glaube ich, mindestens 2X zu viel für mich.
Ja, es ist es steht ja 4X drauf, aber
ja.
Aber es ist trotzdem schickes Spiel, viel Spiel in einer kleinen Box spielt sich trotzdem flott runter. Genau.
Habt ihr Age of Civil?
Ich habe nur Age of Galaxy.
Age of Civilization fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool.
Ja, habe ich auch schon echt viel Gutes von gehört.
Der geistige Vorgänger so ein bisschen.
Genau, ne, so ein Zivilisationsspiel auch in einer ähnlich kleinen Box. Ne?
Ja. richtig viel drin.
Cool. Dann seid gespannt, was ich diesmal für ein lustiges Ding aussuche, was nach der Verabschiedung kommt. Und wir hören uns nächste Woche mit einem Interview zu einem Kickstarter, was der Alex heute schon geteasert hat. Mal schauen, was da passiert. Ich bin gespannt.
Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch. Das wird gut.
Das wird ein Traum.
Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald.
I challenge Davy Jones.
I accept, Dave Dunn.
I wager everything I own.
I only bet on what's dearest to a man's heart. Else there's no way to tell if he's bluffing. What a man is willing to risk or not to risk, that's a measure of his soul.
I wager 100 years of service.
No!
Against your freedom.
Against my father's freedom.
Agreed.